dass es einfach auch den Weg gäbe, die Schwangerschaft einfach fortzusetzen. Und er sagte, auch nicht entscheiden ist eine Entscheidung. Und sie können die Entscheidung jeden Tag aufs Neue überdenken, neu fällen, revidieren. Und das ist absolut in Ordnung.
Wenn ich gehen muss, werde ich euch winken, allen, die mich suchen. Dort, wo ihr mich hört, dort werde ich rufen.
Das Lebensende. Dein Podcast über das Lebensende. Ich bin Corinna und ich spreche über bedürfnisorientiert Sterben zulassen. Mein Ziel ist es, dass Sterben in Würde sein darf und wieder dahin rückt, wo es hingehört. In die Mitte der Gesellschaft.
Wenn ich gehen muss, werde ich im Lachen sein, in Tränen und zum Frieden. Dort, wo ihr mich fühlt, dort bin ich geblieben.
Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Lebensende-Podcasts. Ich freue mich sehr, dass du heute auch wieder dabei bist und uns lauschen magst. Ich unterhalte mich mit Natascha Bauer. Sie arbeitet im Vorstand des Vereins Weitertragen e.V. Dieser unterstützt Eltern, die angesichts eines auffälligen pränatalen Befundes bei dem Kind mit der Entscheidung konfrontiert sind, die Schwangerschaft entweder zu beenden oder auch die Schwangerschaft fortzusetzen, also weiterzutragen. Ihr Wunsch ist es, dass Alternativen aufgezeigt werden zu dem meist ganz vorschnell angebotenen Schwangerschaftsabbruch und diesen Weg dann mit der vielfältigen Erfahrung zu unterstützen und zu begleiten. Natascha ist selbst Mama von 3 Kindern, 2 an der Hand und eines im Herzen. Im Rahmen der Vorsorgeuntersuchung in der 20. Schwangerschaftswoche hat sie damals erfahren, dass ihrer Tochter das Turner-Syndrom diagnostiziert wurde. Sie nimmt uns mit auf ihren Weg in ihre Gedanken- und Gefühlswelt. Vor welchen Fragen haben sie und ihr Mann damals gestanden? Welche Herausforderungen haben sie gemeinsam gemeistert? Und wir schauen bei diesem Gespräch in 2 Richtungen. Die eine Richtung ist die Diagnose, dass das Baby höchstwahrscheinlich während der Schwangerschaft oder während der Geburt versterben wird. Dann die Frage der Eltern, breche ich die Schwangerschaft ab? Oder kann das Baby auch selber entscheiden, wann es gehen möchte? Die zweite Richtung ist die Frage, wenn das Baby lebensfähig ist und höchstwahrscheinlich eine schwere Mehrfachbehinderung hat, was passiert dann mit mir, mit uns, mit unserer Familie? Wie entscheide ich? Entscheide ich an dieser Stelle, einen Schwangerschaftsabbruch vorzunehmen oder entscheide ich, mit dieser neuen Lebensaufgabe loszugehen? Was bedeutet das eigentlich für uns? Und wie kommen wir an dieser Stelle zu einer Entscheidung? Und Natascha sagt, jede Familie, die einen guten Abschied hat anstelle eines katastrophalen Abschiedes, ist ein Gewinn. Die Katastrophe ist für die Familie sowieso da und dann müssen sie nicht auch noch einer unmenschlichen und unwürdigen Begleitung obendrauf ausgesetzt sein. Es braucht Beratung über die Alternativen, es braucht Zeit und es braucht vor allem fachliche und psychologische Begleitung. Am Ende dieser Episode nimmt Natascha uns noch ein wenig in die rechtliche Situation mit. Wie viel Zeit haben die Eltern? Wie viel Zeit dürfen die Eltern sich nehmen? Und welche Möglichkeiten, welche Wege können sie im Falle einer Entscheidung zu einem Spätabort gehen? Darf ich mein Baby umbringen? Wie kann ich mit dieser Last weiterleben und wie kann ich das verantworten? Ich wünsche euch eine gute Zeit beim Zuhören.
Ich freue mich sehr, dass ich Natascha heute bei mir habe. Natascha ist vom Verein Weitertragen e.V. Ganz herzlich willkommen, Natascha.
Hallo, herzlich willkommen. Ich freue mich.
Ja, vielleicht magst du direkt mal einsteigen, uns zu erzählen, wer du bist und wenn du magst, auch ein Stück zu deiner Geschichte.
Ja, sehr gern. Also ich bin Natascha, ich bin jetzt 41. Ich bin Mama von 3 Kindern, 2, die ich bei mir hier an der Hand habe und ein Kind, das verstorben ist in der Schwangerschaft. Ich bin im Vorstand vom Verein Weitertragen e.V., der sich mit Eltern, der Eltern begleitet, die im Rahmen der Schwangerschaftsvorsorge erfahren haben, dass ihr Kind eine lebensbegrenzende Diagnose hat oder auch schwer krank ist. Wir haben in der 20. Schwangerschaftswoche im Rahmen von der Schwangerschaftsvorsorge erfahren, dass unsere ungeborene Tochter schwer krank ist. Ich war damals zur ganz normalen Vorsorge und der Frauenarzt hat geschallt und wurde ganz ruhig und hat schon gesagt, irgendwas passt da nicht, das sieht nicht so aus, wie es soll und irgendwas kann er nicht so ganz zuordnen, aber so soll es definitiv nicht sein. Und er hat uns dann am selben Tag noch nach Heidelberg überstellt zur Pränataldiagnostik und wir waren dann da und haben tatsächlich erfahren, dass unser Kind einen schweren generalisierten Hydrops fetalis hat und einen Bauchwanddefekt und der Pränataldiagnostiker hat dann gemeint, ja, der Bauchwanddefekt wäre in dem Fall das kleinere Problem. Insgesamt könne man sowas behandeln, operieren, aber der Hydrops, die Wasseransammlungen wären so massiv, dass wir damit rechnen müssten, dass unsere Tochter in den nächsten Tagen oder Wochen irgendwann versterben wird. Eine genaue Zeit konnte uns gar nicht nennen, wie groß die Spanne sein wird, die sie noch zu leben hat. Und er meinte damals noch, ne, sie müssen sich vielleicht irgendwann überlegen, wie es weitergehen soll. Er hat nie direkt gesagt, ne, sie müssen die Schwangerschaft jetzt auf jeden Fall beenden. Aber ja, unterschwellig war es schon rauszuhören, dass er in die Richtung tendiert. Oder das Thema Abbruch einfach im Raum steht. Und dann war es letztlich so, dass wir 2 Tage später wieder bei meinem Gynäkologen waren und der gesagt hat, nachdem wir die Diagnosestellung besprochen hatten, dass wir gar nichts entscheiden müssten und dass es einfach auch den Weg gäbe, die Schwangerschaft einfach fortzusetzen. Und er sagte, auch nicht entscheiden ist eine Entscheidung und sie können die Entscheidung jeden Tag aufs Neue überdenken, neu fällen, revidieren und das ist absolut in Ordnung. Und wir waren damals einfach unglaublich erleichtert und haben gemerkt, okay, es geht auch anders, denn der erste Impuls direkt bei Diagnosestellung war damals, irgendwie kriegen wir dieses lange Wochenende, weil es war ein Feiertag donnerstags, noch rum und dann wird es so sein, dass wir die Schwangerschaft beenden müssen. Das war der allererste Impuls, der sich aber schon am Tag danach oder in dem Moment nicht als richtig angefühlt hat, sondern einfach so als notwendiges Übel. Und ja, mein Arzt hat dann tatsächlich freitags schon gesagt, nee, das muss absolut nicht sein. Und es ist auch die Möglichkeit da, eine Schwangerschaft immer auch fortzusetzen. Und ja, er sagte dann, ich kenne sie persönlich jetzt schon so lange und ich schätze sie als jemand ein, für den gerade dieses Abwarten der richtige Weg sein kann. Und ich denke, das war ein ganz wichtiger Punkt beim Thema Frieden finden, dass ich mich nicht dazu gedrängt gefühlt habe, was machen zu müssen, also in eine Handlung gezwängt zu werden, die sich für mich einfach nicht richtig angefühlt hat. Und wir haben dann noch 4 Wochen letztlich gehabt, in denen wir gemerkt haben, dass die Lilly Stück für Stück sich verabschiedet. Wir haben jede Woche einen Arzttermin gehabt und geguckt zusammen, wie ist es, wie entwickeln sich die Wassereinlagerungen, was machen die Herztöne. Und es war absehbar, dass es relativ schnell gehen wird. Aber ja, man konnte einfach den Zeitpunkt nicht voraussagen und es war eine bittersüße Zeit von Abwarten, so dieses bittersüß in Form von bitter zu wissen, der Abschied kommt und es ist noch nicht ganz klar wann, aber auch so diese süße Seite zu merken, ich spüre sie noch mal, sie ist noch da, man hat noch gemeinsame Zeit. Und diese gemeinsame Zeit, dieses sich vorzubereiten, auf den Tod und auch unsere große Tochter, die damals 3,5 war, drauf vorbereiten zu können. Die war tatsächlich wichtig, denn ja, sie war mit uns dann einkaufen, Kuscheldecke, Schmusetier besorgen. Wir haben gemeinsam Keilrahmen bemalt, dass da Hand- und Fußabdrücke eventuell draufkommen, je nachdem, was möglich ist. Und ich denke, das waren schon wichtige Bausteine im Thema nachher auch Frieden finden und das annehmen können und nicht, wie es bei manchen anderen Eltern ja dann im späteren Schwangerschaftsverlauf ist, überrollt zu werden, in einer total unbedarften Schwangerschaft beim Arzt zu sitzen. Das heißt, da sind keine Herztöne mehr. Die sind total überrollt. Wir wurden zwar überrollt am Tag der Diagnosestellung, aber wir hatten dann doch einfach Zeit, uns ein bisschen Gedanken zu machen, wie gestalten wir die letzte Zeit und wie wollen wir einen Abschied, wie wollen wir das Kennenlernen und das Abschied nehmen gestalten. Und ich habe mich damals schon so ein bisschen eingelesen und im Internet recherchiert. Es war schwierig, überhaupt was zu finden in die Richtung, weil der Großteil dessen, was man liest, eben doch frühe Fehlgeburten sind oder dann schon wieder Geschichten, wenn das Kind erst unter der Geburt unvorhergesehen stirbt oder irgendwann nach der Geburt. Aber so in dem Bereich, der uns betroffen hat, war es schwierig. Und ich habe dann aber irgendwann, ich glaube so 2 Wochen nach Diagnosestellung, im Internet ein Forum gefunden. Das hieß damals noch Forum Krankes Baby austragen. Und das hat sich genau an solche Eltern wie uns gewandt. Und das war der erste Moment, wo ich dann gemerkt habe, okay, ganz so allein bist du mit dem Thema nicht. Und da gab es dann schon eine Handvoll von Berichten einfach von Eltern, die den Weg schon gegangen sind, die selber erzählt haben, dass sie eben eine Schwangerschaft fortgesetzt haben und dass sie das Ganze ja überlebt haben und auch wieder lebend draus wurde. Das war für mich unheimlich wichtig und da war auch das erste Mal, dass ich das Gefühl gehabt habe, nachdem ich mich dort vorgestellt hatte, dass ich da absolut verstanden werde und dieses Abwarten und eben nicht jetzt eingreifen durch einen späten Abbruch in der dann schon 22. Woche, das Ganze selbst in die Hand zu nehmen. Da war einfach das Verständnis da, das mitunter im Bekanntenkreis oder auch im sonstigen Umfeld gefehlt hat. Nicht überall, aber doch an vielen Stellen, weil mit der Situation einfach alle überfordert waren. Und ich denke, das war ein ganz großer Schritt damals.
Ja, da hast du ja jetzt schon einige Themen angesprochen und ich habe auch einige Fragen oder Gedanken dazu im Kopf. Zuallererst erstmal auch so meine freudige Überraschung über deinen Frauenarzt, weil ich glaube, das passiert nicht so häufig, dass die Gynäkologen da tatsächlich so offen sind. Und es nicht direkt, das, was ich einfach häufig gehört habe, ist, dass die Frauen direkt einen Zettel für die Abtreibung in die Hand bekommen haben. Hier, morgen kann es losgehen. Sie haben jetzt einen Termin im Krankenhaus und dann sind die einfach nicht hinterhergekommen, ne? Oder wussten auch einfach überhaupt nicht, was dieser Zettel bedeutet, was diese Überweisung bedeutet. Und da keine Möglichkeit zu haben, das hast du so schön angesprochen, das Kind tatsächlich auch erstmal willkommen zu heißen. Willkommen in deinem Bauch, auf dieser Erde, in diesem Leben willkommen zu heißen, um dann sich zu verabschieden und den Partner mit reinzunehmen und zu involvieren und dein Kind mit zu involvieren. Das sind ja alles Dinge, die dann einfach wirklich wegfallen. Und was ich da denke, wenn Frauen diese Diagnose bekommen, und wir haben auch schon gesagt, es ist ein großer Unterschied, ob du die Diagnose bekommst, dass dein Baby verstorben ist oder dass es sterben wird. Oder ob das die Diagnose ist, dass dein Baby schwerst erkrankt ist und du dich auf ein Leben mit einem schwer erkrankten Kind einstellst. Das zu wissen, das Baby wird, wahrscheinlich noch vor der Geburt versterben, dann ist, glaube ich, erstmal dieser Impuls da, gar nicht bei allen, aber bei vielen Frauen, das muss weg. Ich kann das nicht aushalten, ich kann das nicht ertragen. Und dann vielleicht auch gar nicht zu wissen, wann es stirbt. Also die Zeit des Wartens, die Schwangerschaft verläuft einfach ganz, ganz anders. Und wenn du dann jemanden an deiner Seite hast, der dir dabei steht und der dir vielleicht auch noch sagt, in die und die Richtung kann es gehen, die Möglichkeiten hast du, da kannst du dir vielleicht noch Unterstützung holen, weil ich jetzt gerade nicht der Richtige dafür bin, dich zu unterstützen, dann ist es so unglaublich viel wert, so zu starten, in Anführungsstrichen, ne?
Ja, absolut, absolut. Das ist was, was ich jetzt gerade auch bei Weitertragen e.V. ganz, ganz viel erlebe, dass Eltern eine Erstdiagnose bekommen und in allererster Linie gleich mal angeboten wird, gerade wenn klar ist, dass das Kind versterben wird oder dass es eben auch sehr schwer krank ist. Ja, machen Sie sich Gedanken, Sie kriegen eine schwangeren Konfliktberatung und dann gibt's ja diese 3-Tage-Frist rein gesetzlich, die da sein muss zwischen Diagnosestellung und dem Schwangerschaftsabbruch. Und diese 3 Tage sind aber, wenn man das mal selbst erlebt hat, absolut irrsinnig. Nach 3 Tagen ist der Großteil der Eltern einfach in einem absoluten Nebel, in dem Moment, wo du erfährst, dass das Kind, das in dir wächst und auf das du dich ja die ganze Zeit gefreut hast, vielleicht schon Vorbereitungen getroffen hast, zu erfahren, das Kind stirbt, das lässt einfach die ganze Welt um dich rum erstmal wie im Nebel versinken. Du fühlst dich wie in Watte gepackt und oftmals dreht sich im Kopf in den ersten Tagen immer nur dieser Gedanke, mein Kind stirbt, mein Kind stirbt, mein Kind stirbt. Und bis da irgendwann mal wieder der Kopf, das Herz, die Seele, das Bauchgefühl, alles annähernd in einem Gleichgewicht sind, um eine Entscheidung zu treffen, die jetzt nicht nur für den Moment sich richtig oder halbwegs richtig oder machbar anfühlt, sondern einfach was, wo man nachher sagt, okay, damit kann ich leben. Und zwar nicht nur jetzt, sondern auch noch in einem halben Jahr und in 5 Jahren und auch in 20 Jahren. Das innerhalb von 3 Tagen zu entscheiden, finde ich irrsinnig und ist auch die Erfahrung der Eltern. Denn wie du gesagt hast, der erste Impuls nach einem auffälligen pränatalen Befund ist beim Großteil der Eltern tatsächlich ja der Fluchtreflex, der in uns Menschen steckt, dieses da will ich raus und ich will eine negative Situation so schnell wie möglich überwinden, um einfach wieder nach vorn gehen zu können. Und das ist auch was, was ganz viele Eltern bei uns in unserem Selbsthilfeforum erzählen, dass sowohl von manchen Ärzten als auch jetzt in den gerade pränatal Diagnostikzentren, aber auch im persönlichen Umfeld, es immer wieder heißt, schnell kommt da schnellstmöglich raus aus der Situation und ihr könnt ja wieder ein Kind kriegen. Ganz oft dieses, ihr seid doch noch jung, ihr könnt doch ein Kind kriegen. Und dabei fehlt mir und fehlt den Betroffenen ganz einfach so diese Wertschätzung und der Respekt gegenüber dem Kind, das jetzt gerade in der Mutter heranwächst. Es geht in dem Moment ja nicht darum, einen Ersatz zu schaffen, sondern die Mütter sind schwanger mit einem Kind, das sie sich ja gewünscht haben und auf das sie sich freuen. Und das funktioniert nicht zu sagen, wir machen das jetzt möglichst schnell weg, damit ihr da ganz schnell drüber wegkommt und dann machen wir ein neues. Weil Schwangerschaftsabbruch ist einfach keine Therapie und ein Schwangerschaftsabbruch verkürzt Trauer nach allem, was wir aus unserer Erfahrung auch im Verein sehen, einfach die Trauerphase nicht. Ein Schwangerschaftsabbruch kann für Familien immer auch der richtige Weg sein, wenn das in der Familienkonstellation und mit der Persönlichkeit der jeweiligen Eltern und der Begleitung passt. Aber wir erleben eben auf der anderen Seite, dass die Eltern, die bei uns sind, gerade dieses Abwarten und dann dieses Kind erstmal auch anzunehmen und zu sagen, okay, unsere Situation hat sich jetzt verändert, aber wir nehmen das Kind jetzt so, wie es ist und wir gehen den Weg mit dem Kind und wir haben einfach noch vielleicht eine kleine Handvoll Zeit, um zu gestalten, um richtig kennenzulernen und Abschied zu nehmen, als unheimlich heilsam empfunden wird nachher und eben nicht dieses Überfahren nach 3, 4, 5 Tagen mit einem Abbruch, der für viele Eltern dann nachher eben doch nicht mehr tragbar ist und die sich dann fragen, wäre es auch anders gegangen?
Du hast vorhin so schön gesagt, dass es da um eine Entscheidung geht, die ich nicht nur jetzt tragen und verantworten können muss, sondern dass das auch um die nächsten Jahre, um mein restliches Leben geht. Und da ist das eine, dass es eben auch nicht nur um meine Entscheidung geht, sondern es sind ja einfach ganz häufig auch wirklich Partner involviert, Geschwisterkinder, die vielleicht auch schon ein Stück weit älter sind, die mit einbezogen werden. Also die auch in eine Entscheidung durchaus mit einbezogen werden, was ich mitbekommen habe. Und an der Stelle ist es eben so wichtig, dann von außen auch gar nicht darüber zu urteilen, ist jetzt der Schwangerschaftsabbruch der richtige Weg oder der falsche Weg. Das ist eine Entscheidung, die man den Betroffenen definitiv nicht abnehmen kann. Und wenn das Ziel ist, dass sie, auch wenn diese Entscheidung unglaublich schwer ist, aber dass sie mit dieser Entscheidung leben können und irgendwann, wie du auch gesagt hast, gut sein können mit dieser Entscheidung, dann braucht es eben deren Entscheidung und nicht jemand, der über ihr Schicksal oder über ihren weiteren Weg entscheidet. Und wenn sie sich für einen Abbruch entscheiden und das ihr Weg ist, dann ist das gut so und dann ist es für sie richtig so. Und wenn sie sich dagegen entscheiden, wenn sie sich fürs Weitertragen entscheiden, dann ist es auch richtig so. Was sie eben brauchen, ist die Möglichkeiten, die sie haben, um entscheiden zu können. Und das fehlt, glaube ich, so häufig. Und wenn wir
absolut.
Und wenn wir auch nochmal in diese Richtung schauen, dass die Diagnose ist oder heißt, du bekommst höchstwahrscheinlich ein schwerstbehindertes Kind. Also A, gehen dann bei mir auch immer so diese Achtung-Glocken an mit dem Wissen, wie viel falsch positive Ergebnisse gibt es tatsächlich. Ich habe es in meiner Ausbildung nicht nur einmal erlebt, dass die Diagnose einer Trisomie 21 da war, die Familien sich gegen das Kind, also für eine Abtreibung entschieden haben und das Kind war gesund. Und da kommt mir jetzt noch, so viele Jahre später, eine Gänsehaut und das sind einfach Dinge, die können wir nicht kontrollieren und die müssen diese Familien aber einfach auch wissen. Und genauso kann es sein, dass die Familien alles Mögliche an Diagnostik durchmachen in der Sorge oder in dem Wissen, ich möchte das nicht. Und dann kommt ein schwerstkrankes Kind zur Welt, was sie auch vorher nicht wissen. Und was ich da ganz bezeichnend einfach auch finde, ist, dass die Aufklärung ja häufig durch die Pränataldiagnostika stattfindet. Und das sind Menschen, die sich mit der Schwangerschaft und mit diesen Diagnosen beschäftigen, aber wenig tatsächlich in zum Beispiel einem Leben und einem Krankheitsverlauf einer bestimmten Erkrankung beschäftigen. Die sind Spezialisten auf ihrem Gebiet. Wenn ich jetzt aber als Mama oder als Familie dastehe und sage, was bedeutet es denn eigentlich für mich, mit einem schwerstkranken Kind, mit dieser Diagnose weiterzuleben? Was bedeutet das für mich und meine Familie und was bedeutet es vor allem für das Kind? In welcher Situation, in welcher Situation wird das Kind sein? Das ist nicht deren Spezialgebiet. Und dann da einen Ratschlag zu geben, das finde ich ganz, ganz schwierig, wenn das die einzige Stelle ist, wo die Eltern Aufklärung herbekommen.
Ja, absolut. Das sehen wir ganz genauso. Was uns vor allem immer wieder auffällt, ist, es ist erstmal tatsächlich im Fall von einem auffälligen pränatalen Befund so, dass der Abbruch angeboten wird, aber die Alternative des Weitertragens, wie du gerade auch gesagt hast, gar nicht so bekannt ist oder auch nicht Praxis ist. Und erst neulich hat eine Mama bei uns im Forum so treffend geschrieben, wieso ist es nicht andersrum? Wieso kann man nicht sagen, ihr könnt die Schwangerschaft fortsetzen und im Alternativfall könnte man natürlich auch die Schwangerschaft beenden. Das von der anderen Seite her anzugehen, das war ein ganz schöner Gedanke, wo wir gesagt haben, ja, das wäre so viel wert. Und wie du sagst, es ist ganz, ganz schwierig, selbst wenn eine klare Diagnose steht auf irgendeine Trisomie, dann bedeutet das noch lang nicht, dass der Verlauf bei jedem Kind gleich ist. Und das können Pränataldiagnostiker für gewöhnlich, wenn jetzt nicht noch zusätzliche schwere Auffälligkeiten da sind, sondern eine reine Chromosomenanalyse stattgefunden hat, und man sagt, das Kind hat Trisomie 21 oder das hat das DiGeorge-Syndrom, da gibt es einfach nicht diesen einen Verlauf, sondern es gibt immer, sag mal, schwarz und weiß und grau und bunt dazwischen. Es gibt Kinder, gerade mit Down-Syndrom oder mit DiGeorge-Syndrom und Ähnlichem, die noch im Schwangerschaftsverlauf versterben von sich aus, weil der Körper das einfach aufgrund vieler Begleiterscheinungen gar nicht packt. Und es gibt aber auch Menschen, die erst zum Beispiel im Erwachsenenalter erfahren, dass sie das DiGeorge-Syndrom haben und in sich tragen, einfach weil vielleicht ein später geborenes eigenes Kind auffällig ist mit einem schwereren Verlauf. Und da zu urteilen seitens einem Diagnostiker von Anfang an zu sagen, das Leben ist jetzt lebenswert oder nicht lebenswert oder das Kind wird auf jeden Fall leben oder auf jeden Fall sterben, das geht eigentlich gar nicht. Das sehen wir auch als problematisch an, weil wir viele Fälle kennen, in denen es eben dann doch nicht so ist. Wir haben gerade jetzt im letzten halben Jahr bei uns im Selbsthilfeforum mehrfach zum Beispiel Eltern gehabt, die Kinder mit einer Flüssigkeitsansammlung hatten, mit einem Hydrops. Und da haben wir jetzt gerade in den letzten 3 Monaten vielleicht 2 Eltern, die Kinder inzwischen geboren haben, die haben sich fürs Weitertragen entschieden, weil immer nicht klar war, warum ist jetzt die Wasseransammlung dieser Hydrops da? Was ist die Ursache? Und das Kind ansonsten unauffällig war. Und dann haben sich die Wasseransammlungen zurückgebildet. Wir haben jetzt gerade 2 gesunde Kinder nach Geburt, bei denen die Eltern eben überlegt haben, die Schwangerschaft zu beenden und die in der Diagnostikmühle waren, weil man gesucht hat, woher kommt's. Und wenn die jetzt an einen Diagnostiker geraten wären, der da gleich gesagt hätte, nee, und das hat keine Chance und vielleicht der Einfluss von außen her entsprechend gewesen wäre, hätten die vielleicht eine Schwangerschaft beendet. Und bei einer pathologischen Untersuchung später wäre herausgekommen, dieses Kind war gesund. Und das dann ein Leben lang mit sich tragen, das, glaube ich, ist dann eine Riesenbelastung. Weil es heißt ja ganz oft in solchen Diagnosemarathon, na, und ein behindertes Kind später oder ein krankes Kind oder schon allein dieses Abwarten, bis ein nicht lebensfähiges Kind stirbt nach ein paar Monate, das wäre so eine Belastung für die Beziehung. Und nicht wenige Eltern, die wir kennen, bekommen zu hören, na, daran zerbricht auf jeden Fall eure Beziehung. Aber dass auch ein Schwangerschaftsabbruch das hervorbringen kann letztlich, oder gerade vielleicht auch dann Abbruch von einem gesunden Kind, wenn man es später erfährt, zu sagen, Mensch, ich hätte vielleicht gern weitergetragen, aber du hast gesagt, wir sollen. Das ist ein Wahnsinnskonfliktpotenzial und das braucht einfach Zeit. Also diese 3-Tage-Frist, die finde ich sowieso eine absolute Katastrophe, aber insgesamt brauchen Eltern locker mal 2, 3, 4 Wochen, um diese erste Schockstarre zu überstehen und wieder zu sich zu finden und in dieser neuen Ist-Situation anzukommen, um dann abzuwägen und irgendwann auch wieder spüren zu können, wohin kann denn unser Weg gehen? Und da kann es genauso gut sein, dass das Kind bis dahin seine Entscheidung zu sterben getroffen hat und selbst geht. Oder absehbar ist, dass es vielleicht noch besser ist als zuerst prognostiziert. Oder wir haben dann auch schon Eltern gehabt, die dann nach 6 oder 8 Wochen Bedenkzeit und wirklich intensiven Abwägen eben doch auch den Weg von einem Abbruch mal gegangen sind. Aber die haben wirklich abgewägt und diese Entscheidung ist gereift und eben nicht irgendwas gewesen, wo die reingeschoben worden sind. Und dann hat so eine Entscheidung für die Familie eben auch Bestand. Absolut. Weil dann kann man auch seinen Frieden damit machen, ganz egal, in welche Richtung man sich entscheidet. Wenn die Entscheidung gereift ist und die Eltern spüren, ja, das ist unser Weg, dann kann man auch mit dem Tod vom Kind und einem Abschied leben. Aber und zwar einfacher, denke ich, als wenn man in eine Entscheidung reingedrückt wurde, die sich für einen vielleicht von Anfang an entweder nicht richtig angefühlt hat oder man noch so taub ist, dass man gar nicht selber fühlen kann, ob es richtig oder falsch ist. Ja, und dann ist, wie du sagst, ganz wichtig, denke ich, die Auseinandersetzung, gerade bei Familien mit Kindern mit einem Down-Syndrom oder mit einer Trisomie 18, zu gucken, gibt es irgendwo Selbsthilfegruppen für diese Diagnose und wie sind denn da die Verläufe, wie leben die Familien? Aber da steht und fällt ganz viel aus unserer Erfahrung mit dem persönlichen Engagement und dem der Eltern und dem Glück, habe ich jetzt bei meiner Recherche was gefunden, was passt und wo ich Hilfe und Info bekomme. Oder finde ich gar nichts Richtiges und dadurch ist mir nicht geholfen und ich tue mich immer noch schwer mit der Entscheidung. Ich meine, einfach ist die Entscheidung sowieso gar nie. Aber der Weg bis zur Entscheidung steht und fällt wirklich ganz viel damit, was ich in Eigeninitiative mir an Infos zusammensuche. Und das lesen wir ganz viel bei unseren Eltern im Forum, die sagen, wenn ich euch nicht gefunden hätte, hätte ich den Weg gar nicht so gehen können, weil ich ihn nicht so gekannt hätte, weil ich nicht das Verständnis gehabt hätte, weil ich einfach nicht so die praktischen Tipps für die nächsten Monate an der Hand gehabt hätte.
Und das glaube ich, oder das kommt mir gerade so, weil ich denke jetzt noch mal einen Schritt weiter, dass es so schwer ist, eine Entscheidung zu treffen, weil es so schwer ist, abzuschätzen, wie ausgeprägt diese Erkrankung sein wird oder wie das Kind letztlich damit leben kann oder ich als Familie damit leben kann. Und ich glaube, dass es das, was es tatsächlich erstmal braucht, ist diese Nothilfe für die ersten Stunden und Tage, um da erstmal so ein, wir atmen jetzt und wir gucken jetzt in Ruhe, wie es weitergehen kann, dass da eben keine Kurzschlussreaktionen entstehen und eben Entscheidungen getroffen werden, die bereut werden. Jetzt habe ich genau diesen einen Gedanken. Wie begleitest du, / ihr, diese Fragestellung? Ich weiß, mein Kind hat, wir bleiben mal bei der Trisomie 21, hat diese Diagnose. Und dann wissen wir, dass die Diagnose nicht gleich die Diagnose ist, sondern dass es einfach sich bei jedem Menschen komplett unterschiedlich auswirkt, dass es ganz viele Begleiterscheinungen und Diagnosen dazu geben kann, nicht muss. Ja. Da ist wirklich eine Bandbreite von bis. Und dann sind auch einfach die Familien noch ganz unterschiedlich resilient, ganz unterschiedlich aufgestellt, ganz unterschiedlich unterstützt.
Absolut.
Wie kann ich denn das begleiten? Die Frage danach, was soll ich jetzt tun? Soll ich mein Kind austragen oder soll ich das nicht?
In erster Linie einfach durch Zuhören, beziehungsweise bei uns, da wir ja in einem Selbsthilfeform sind, das eben komplett übers Internet läuft, über zu lesen. Denn was wir ganz arg erfahren, ist, dass die Eltern im ersten Moment einfach auch mal alles, was da aufgestaut wird nach so einem Befund, irgendwo raus muss, weil da spielt so viel rein. Da kommt erstmal Trauer um das gesund erwartete Kind. Selbst wenn ein Kind weiter tatsächlich lebt, ist da erstmal ein Trauerprozess da, weil sie sich von dem Wunsch und der Vorstellung, dass da ein gesundes Kind kommt mit dem ganz normalen Familienalltag, sich erstmal davon zu verabschieden. Dann kommen, je nachdem, ob die Diagnosestellung schon 100% sicher ist oder das alles noch so schwammig ist, da kommt ja so viel Unsicherheit, die Frage, das Anzweifeln und einfach ganz viel Hoffnungslosigkeit und auch einfach Angst vor dem, was kommt. Und was den Eltern tatsächlich hilft, ist, das alles formulieren zu können. Wir haben bei uns im Forum einen ganz kleinen öffentlichen Teil und dann aber einen geschützten Bereich, in dem man nur freigeschalten werden kann, wenn man sich vorstellt und eben auch tatsächlich einen Grund hat, da zu sein. Und für die Eltern ist es ganz wichtig, da einen Raum zu haben, in dem sie wirklich alles sagen bzw. schreiben dürfen. Ob sie jetzt wütend sind, ob sie sagen, ich kann mir das gerade gar nicht vorstellen, am liebsten würde ich jetzt sofort aus der Situation raus. Oder auch zu sagen, hey, ich fühle mich gerade wie die Wölfin, die gerade ihr Junges verteidigt. Und einfach alles mal rauszulassen, das ist so der erste Schritt, den wir tun, einfach zu sagen, hey, schön, dass du da bist, auch wenn wir uns wünschen würden, du hättest gar keinen Grund hier zu sein. Und zu sagen, schau dich hier um in unseren Erfahrungsberichten, stell jegliche Frage, die du möchtest, oder werd einfach auch sämtliche Gefühle und Gedanken los, die da gerade in dir wüten. Und immer zu sagen, ihr seid gerade in einer absoluten emotionalen Ausnahmesituation und man weiß einfach, dass dass Entscheidungen, die in einer emotionalen Ausnahmesituation getroffen werden, unheimlich sensibel sind, weil man ganz schnell auch mal das Falsche entscheidet, was wir als Botschaft, egal wo, eigentlich immer mitgeben, gerade in diesen ersten Tagen, ist, lasst euch Zeit. Lasst euch Zeit, da anzukommen in diesem neuen Ist-Zustand und dass die Betroffenen dann eben anfangen auch zu schreiben, wird vielen viel deutlicher und klarer für sich selbst, wo stehe ich denn und wohin kann meine Reise gehen? Also, das habe ich selbst bei mir immer wieder gemerkt und das merke ich auch viel bei den Eltern, die wir bei uns im Forum haben, dass schon allein dieser große Freiraum, alles loszuwerden und zu formulieren, den Prozess bei den Eltern selbst anregt, sich mit sich selber und mit der Situation ganz anders auf einer anderen Ebene auseinanderzusetzen, weil man es ja auch niederschreiben muss und dass allein durchs Niederschreiben oft viel mehr Klarheit für die Eltern entsteht. Denn wir sagen auch allen Eltern, wir können euch keine Entscheidung abnehmen, ob das Leben mit einem schwer kranken und schwer behinderten Kind bei euch in den Familienalltag passt, können und dürfen wir gar nicht beurteilen. Wir können den Raum zur Verfügung stellen, loszuwerden, was beschäftigt und was da an Gefühlen, Gedanken, Fragen da ist und an Ängsten. Und wenn wir Eltern haben, die gleiche Diagnose und so ein bisschen ähnliche Verläufe haben, dann haben die einfach auch die Möglichkeit, ein bisschen einen Vergleich zu ziehen. Und ansonsten geben wir einfach auch immer wieder so den Hinweis, schaut mal, ob ihr bei euch in der Nähe Familien habt, die vielleicht in einer ähnlichen Situation sind oder auch noch Selbsthilfegruppen, gerade wenn es um überlebende Kinder geht, die mit solchen Kindern leben, um noch einen größeren Einblick zu bekommen. Aber gerade bei uns, bei Weitertragen e.V., geht es tatsächlich in erster Linie darum, diese Situation mit den Eltern auszuhalten und eben nicht, wie ganz viele, dann das ganz schnell abzutun und zu sagen, ja, das ist jetzt schlimm, da müsst ihr halt gucken, sondern da sein, zuhören, aushalten. Und gerade wenn es den Eltern eben dann an manchen Tagen auch gar nicht gut geht, zu sagen, hey, einen Tag nach dem anderen, Schritt für Schritt, als Ganzes betrachtet, ist gerade dieses Weitertragen immer ein riesiger Berg, der für die Eltern kaum schaffbar scheint. Aber wenn die das Tag für Tag, Schritt für Schritt gehen können, wird doch vieles leichter und überhaupt erst machbar. Und die Entscheidung selbst, die müssen tatsächlich ja die Familien einfach für sich selber finden, weil, wie du sagst, jeder Mensch und jede Familie ist unterschiedlich. Jeder Mensch ist von der Psyche her, von seiner inneren Stärke, von seiner Lebenseinstellung, dem Lebenskonzept, von seinen Werten her so unterschiedlich, dass es kein Falsch und kein Richtig geben kann. Es gibt nur für jede einzelne Familie eine individuell gefundene Richtung und ein ganz persönliches für uns richtig und für uns stimmig und passend. Aber da kann es nie ein dies ist richtig und dies ist falsch geben. Das funktioniert einfach nicht.
Und du hast in unserem Vorgespräch auch nochmal angesprochen, dass ja auch nicht nur meine Entscheidung als Mama oder als Frau die Frage, welche Auswirkungen hat die Erkrankung, dastehen, sondern dann zusätzlich einfach auch noch die Partnerschaft, die einerseits unheimlich viel Halt geben kann und die andererseits aber auch so viele Fragen nochmal und Entscheidungen aufwerfen kann. Wie du sagtest, was ist eigentlich, wenn ich mich für das Kind entscheide und mein Partner entscheidet sich dagegen, die Schwangerschaft weiterzutragen? Entscheide ich mich dann für mein Kind und gegen meinen Partner oder entscheide ich mich dann gegen mein Kind und für meinen Partner? Was hat das eigentlich für Auswirkungen?
Auf jeden Fall. Also wir selber als Paar, mein Mann und ich, haben gerade diese Schwierigkeit ein Stück weit erlebt. Und da sprechen wir jetzt nur, in Anführungsstrichen, nur von einem Kind, das nicht lebensfähig ist und von dem es bei dem klar war einfach, dass es sich nur noch um ein paar Wochen oder Monate handelt. Und wie das jetzt für Familien ist, die tatsächlich ein lebensfähiges Kind erwarten, die dann auch mit so einem Kind in ihrer Familie, in ihrer Mitte leben, das kann ich ganz schwer einschätzen. Aber ich kann es jetzt aus meiner Erfahrung und auch aus der Erfahrung vieler anderer Eltern, die ich jetzt über die Jahre so begleitet habe, sagen, die Kinder weitergetragen haben, die dann noch im Schwangerschaftsverlauf oder kurz vor der Geburt oder während der Geburt gestorben sind. Generell ist es mal so, dass die Trauer und das Denken von Müttern und Vätern nach einem auffälligen Befund oft sehr unterschiedlich sind. Mein Mann zum Beispiel war tatsächlich jemand, bei dem auch ganz arg dieser Fluchtreflex da war, der gesagt hat, aus der Situation müssen wir raus. Und der für sich selbst auch ganz schnell so eine Distanz geschaffen hat, der konnte danach einfach aus emotionalen Gründen schon den Bauch bei uns in der Schwangerschaft dann nicht mehr anfassen. Er hat ganz, ganz wenig drüber gesprochen, sondern sich sehr zurückgezogen. Und das erlebe ich ganz oft, gerade im Forum bei Eltern, dass das auch so ist. Und ab und zu haben wir dann andere Papas dafür, die sind da unheimlich engagiert und ihre Frau in der Herangehensweise unheimlich ähnlich. Die bereiten viel gemeinsam vor, die trauern und sprechen und weinen sehr viel zusammen. Und ja, da, ich sag mal, Trauer auch jetzt noch während das Kind lebt, um diese Vorstellung von dem gesunden Kind und der gemeinsamen Zukunft ist einfach so unterschiedlich wie die Menschen selbst. Und was ich für uns da erlebt habe über die Jahre, nicht nur jetzt in den ersten Wochen und Monaten, sondern wirklich in den Jahren war, ist tatsächlich notwendig, dem Partner seine eigene Art zu lassen und seinen eigenen Weg mit der Situation umzugehen. Denn genauso wenig wie ich jetzt möchte, dass mein Partner mir seine Art damit umzugehen überstülpt, sehr, sehr klar, sehr, da fällt das Wort nicht ein, ja, konstruktiv, sachlich, sehr sachbezogen, ja, und ich dann doch wiederum sehr emotional und einfach intensiv. Das hat beides seinen Raum und ich möchte seine Art damit umzugehen, mir nicht überstülpen lassen, das geht nicht, weil das wäre der falsche Weg für mich, diesen Weg zu gehen. Und genauso wenig kann ich als Mutter nicht erwarten, dass ich meine Art des Umgangs und der Trauer ihm überstülpe und sage, so, du musst da jetzt auch ganz viel drüber reden, du musst da jetzt auch weinen, du musst jetzt auch gestalterisch irgendwas tun. Diese sich gegenseitig den Raum zu geben, zu sagen, jeder darf das auf seine Art und Weise tun. Und das ist aber keinesfalls ein Maßstab dafür, liebt der eine das Kind mehr und andere weniger oder ist dem einen jetzt das Ganze wichtiger und dem anderen weniger wichtiger. Das ist einfach nicht so. Die unterschiedliche Art von Trauer oder Umgang mit so einer Situation hat nichts damit zu tun, aus meiner Erfahrung, ob jemand mehr oder weniger liebt, sondern einfach damit, was für eine Persönlichkeit hat der Mensch und wie kann er das Ganze besser überleben, weil gerade in den ersten Tagen, Wochen, Monaten, da ist das Ganze ja nicht unbedingt Leben, da findet erstmal Überleben statt, bis dann irgendwann mal wieder Leben draus wird. Und ja, mein Mann und ich, wir waren da schon sehr eigen für uns. Also er hat es viel mit sich ausgemacht und ich dann schon eher im Forum mit anderen Betroffenen oder auch mit zwei engen Freundinnen. Und wir standen dann auch irgendwann so ein bisschen an dem Punkt, noch als ich schwanger war, dass ich den Eindruck hatte, mein Mann wäre ganz glücklich drum, wenn die Situation jetzt endlich zu Ende wäre, wenn die Lilly sterben wird und wir diese Schwangerschaft hinter uns hätten. Und er hat auf der anderen Seite aber gesagt, du, für mich ist es ganz schwer auszuhalten, diese Situation so, denn für ihn war ja dann nicht nur die Sorge ums Kind, sondern auch um mich als Frau und noch dazu um unsere Tochter und so dieses, das belastet ja unser Familienleben, den Alltag und alles. Und er hat gesagt, ich mache mir da Sorgen und es ist schwer auszuhalten, aber ich gehe deinen Weg mit. Und ich erinnere mich gut an eine Situation, da saß ich bei meinem Frauenarzt, der in der Zeit sowieso unser Felsenstück weit wurde, vor allem mein Fels, weil er einfach so ruhig und überlegt war und gesagt hat, hä, ich gehe den Weg mit euch und abwarten ist für euch einfach gut. Und ich habe ihm das so erzählt, dass ich das Gefühl habe, dass mein Mann den Ausweg eigentlich braucht ein Stück weit oder dass er das Ende ein Stück weit herbeisehnt, damit es irgendwo weitergehen kann und wir nicht in diesem Schwebezustand zwischen Diagnose und Tod und Geburt stehen und man ja nicht wusste, wie lang ist dieser Schwebezustand. Und mein Arzt sagte dann, wissen Sie, die letztendliche Entscheidung liegt immer bei Ihnen als Mutter. Sie sind diejenige, die das Kind in sich trägt. Sie haben die stärkste und intensivste Bindung und Beziehung und Sie müssen das Kind zur Welt bringen. Und ich sage, wenn Sie noch nicht bereit sind, dann sind Sie noch nicht bereit und dann gehen wir hier weiter. Und das hat mir, auch wenn es dann nur noch, ich glaube, eine Woche bis zur Geburt, zum Tod von Lilly war, unheimlich weitergeholfen zu wissen, ich entscheide immer noch. Und auch wenn mein Partner sich jetzt mit der Situation unwohl fühlt, ich meine, ich habe mich auch nicht wohl gefühlt in der Situation, ist es trotzdem so, dass am Schluss ich diejenige bin, die sagt, in diese oder jene Richtung gehen wir. Und ich bin froh, dass mein Mann das trotzdem mitgegangen ist. Und was ich immer wieder erlebe, auch im Forum, ist, dass Väter erstmal sehr distanziert dann sind und diese Wege eben doch mitgehen, aber eben nicht so aktiv mitgehen und am Schluss aber ganz viel trotzdem für sich mit rausnehmen und im Nachhinein sagen, wir sind froh, dass wir weitergetragen haben oder dass unsere Frauen weitergetragen haben, weil da eben doch noch mal ganz viel Wertvolles entstanden ist und die Väter dann auch eher noch ein bisschen Bindung zu dem Kind aufbauen konnten. Und sie, denke ich, auch sehen, dass dieser Weg gerade für die Mütter ein Weg ist, mit dem sie später auch leichter Frieden finden. Und ich denke, wenn man dann diesen Frieden mit sich und dieser Situation tatsächlich finden kann und das als Paar gemeinsam überstanden hat, dann ist es was, was dieses Fundament von einer Beziehung auch unheimlich stärken kann.
Ja, vielen, vielen lieben Dank auf jeden Fall, dass du dich da so zeigst und so viel von euch auch erzählst. Und eigentlich finde ich das ein ziemlich schönes Schlusswort. Gleichzeitig brennt mir noch ein bisschen auf der Seele, die rechtliche Seite anzuschneiden. Du hast vorhin was von 3 Tagen gesagt, 3 Tage Zeit, bis man einen Termin, die Schwangerschaft abzubrechen, wahrnehmen kann. Vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen zu erzählen und das wissen nämlich, glaube ich, auch nicht viele Menschen, was dazu zu erzählen. Wie lange ist es eigentlich möglich, mit einer pränatalen Diagnose die Schwangerschaft abzubrechen?
Ja, also diese 3-Tage-Frist, die steht da im Schwangeren-Konfliktgesetz im Paragraph 218. Und da geht es tatsächlich darum, dass zwischen der ersten Diagnosestellung, zwischen dem Befund und dem Abbruch mindestens 3 Tage liegen müssen, damit die Eltern sich klar werden können, tatsächlich darüber, ob sie das auch wirklich wollen. Und dann braucht es diese Beratung bei der Schwangeren-Konfliktberatungsstelle, die es ja viel gibt. Und dann kann man sich den Termin machen. In einem früheren Schwangerschaftsstadium ist es dann tatsächlich so, dass die Geburt einfach eingeleitet wird. Und die Kinder, die versterben dann entweder schon bevor die Geburt richtig einsetzt oder dann im Geburtsverlauf eigentlich, weil das für die absolut Stress ist. Aber wenn wir jetzt von einer fortgeschrittenen Schwangerschaft sprechen, da sind wir dann ja etwa in dem Zeitpunkt, wo jemand, der plötzlich eine Frühgeburt hat, einfach auf die Frühchenintensiv kommt und das Kind dann im Inkubator eben den restlichen eigentlichen Schwangerschaftsverlauf verbringen. Der 24., 25., 26. Woche, das fängt ja da schon an. Dann funktioniert Abbruch ja nicht mehr einfach so, wir leiten ein und das Kind überlebt es sowieso nicht, sondern da gibt es ja dann die, in Anführungsstrichen, Gefahr, dass das Kind die eigene Abtreibung überlebt. Und das ist was, was die Medizin an Risiko einfach nicht eingehen kann. Und da wird, wenn absehbar ist, dass das Kind überleben könnte, ein Abbruch dann auch nur noch mit Fetozid gemacht. Und Fetozid bedeutet eben, dass das Kind durch die Bauchdecke, die Gebärmutter, Fruchtblase, eine Spritze kriegt, damit es zum Herzstillstand kommt und danach wird dann die Geburt eingeleitet. Ich denke, das muss Müttern dann einfach auch bewusst sein und das ist auch eine enorme Belastung für Mütter, die sich so spät da dazu noch entscheiden, weil das natürlich dann Ultraschall überwacht wird und du liegst dann auf der Liege und siehst, ja mit an, also kann ich mit ansehen, wie der Herzschlag dann weniger wird. Und, stelle ich mir wirklich, ist für mich ein Horrorszenario, das ich persönlich so nicht erleben könnte. Und das ist tatsächlich bis kurz vor Einsetzen der Geburt so, dass das gemacht werden kann. Klar muss das dann durch eine Ethikkommission, wenn ein Spätabbruch stattfindet, aber oftmals ist das einfach auch nur eine Formalie. Wenn es heißt, die psychische Gesundheit der Mutter ist in Gefahr und in dem Moment, wo eine Mutter ein schwerkrankes Kind erwartet, geht man einfach davon aus, medizinisch gesehen, das ist die da ist die psychische Gesundheit der Mutter in Gefahr. Und dann darf so ein Abbruch auch noch gemacht werden, auch in der 38., 39. Woche. Solange da noch nichts auf Geburt hindeutet, kann so ein Fetozid tatsächlich noch erfolgen. Wie oft es tatsächlich ist, kann ich nicht beurteilen. Ob das überhaupt irgendwo öffentlich nachlesbar ist, weiß ich jetzt nicht. Aber tatsächlich stattfinden kann und darf es und tut es auch definitiv noch. Und wenn man sich dann aber überlegt, wenn dasselbe Kind, das man in der 38. Woche so noch tot zur Welt bringen kann durch einen solchen Abbruch, wenn es erstmal zur Welt kommt, wenn die Geburtswehen in der 37. Woche einsetzen oder 39. und es kommt dann zur Welt, wäre derselbe Vorgang Mord vor dem Gesetz. Und das finde ich schon eine Tatsache, die wirklich irrsinnig ist. Und wenn ich das manchmal so gerade im Bekanntenkreis auch ein bisschen diskutiere, wenn wir jetzt heute über unseren Weg damals sprechen und wir sagen, ja, wie wären denn die Alternativen gewesen? Was dann ganz viele sprachlos macht. Und ich bin ganz froh, dass wir die Entscheidung bei uns damals gar nicht erst treffen mussten, dass bei uns klar war, damals in der 20. die Diagnose ist definitiv in Faust und wir werden nie die Entscheidung über Leben oder Tod treffen müssen. Und wenn Mütter schwanger sind mit Kindern, wo ganz klar ist, die überleben nicht. Gerade jetzt bei Anencephalie-Kindern zum Beispiel, die werden ganz oft bis irgendwo Mitte 30. Woche oder mit, ja, 35. Woche, 36. manchmal auch über Termin ausgetragen noch und versterben dann. Da ist klar, die versterben auf jeden Fall, die werden dann palliativ begleitet, aber da musst du auch gucken, dass du eine Klinik findest, die da ein bisschen drauf eingestellt ist. Und da ist es unheimlich wichtig für die Eltern, sich vorher schon intensiv mit auseinanderzusetzen, zu sagen, wo wird das Kind geboren? Wen haben wir da als Begleitung dabei, dass das in einer Geburtsvorbereitung, in einem Geburtsplanungsgespräch mit Hebammen, Ärzten, mit dem jeweiligen Krankenhaus einfach geklärt ist, dass die wissen, was erwartet uns da und was sind vor allem im Rahmen dieses Abschiedes die Wünsche der Eltern. Und ich denke, das ist auch ein ganz großer entscheidender Punkt, gerade jetzt im Weitertragen entscheide ich mich, wie wir es am Anfang vorhin schon mal gehabt haben, für ein Kind und fürs Weitertragen von einem Kind, das tatsächlich sterben wird, wo ganz klar ist, da endet das Leben spätestens kurz nach der Geburt. Oder habe ich solche Überlegungen eben für ein Kind, das eine Trisomie oder ein Syndrom hat, wo man sagt, das ist mit dem Leben vereinbar, aber die Familie will es vielleicht nicht oder kann es nicht. Oder das ist so schwer, dass Eltern mit einem schwer behinderten Kind viele Jahre oder vielleicht auch Jahrzehnte leben müssen und erst mal überlegen müssen, wie kriege ich das gestemmt. Und ja, ich bin wirklich dankbar, dass wir vor dieser Entscheidung nie standen, weil selbst ich, die sagt, für uns war Weitertragen der absolut richtige Weg. Und es war der Weg, der für mich dafür gesorgt hat, dass ich Frieden mit der Situation habe. Ich wüsste nicht, was heute wäre, wenn ich wenn ich diese Entscheidung für ein schwerkrankes Kind treffen müsste. Denn man kann vorher immer sehr viel sagen, nee, das würde ich auf keinen Fall tun oder ja, ich würde das auf jeden Fall wollen. Aber wie es dir selber damit geht und was deine Gedanken nachher sind und der Umgang damit, ich glaube, das kann jeder tatsächlich erst dann beurteilen, wenn er in der Situation tatsächlich steckt. Denn, also das erleben wir immer wieder, dass Betroffene im Umfeld gesagt bekommen, na, wenn ich in deiner Situation wäre, dann würde ich jetzt. Mhm. Und die Betroffenen dann schon sagen, na, bevor ich in der Situation war, hätte ich wahrscheinlich auch zum Beispiel eine Schwangerschaft mit einem kranken Kind abgebrochen, aber jetzt bin ich in der Situation und es fühlt sich so unglaublich falsch an und ich kann es einfach nicht und Punkt. Und daher denke ich, ist gerade das, was wir jetzt bei uns im Forum machen, auch so wichtig für die Eltern, weil wir da in einem Rahmen von Menschen sind, die das selber erlebt haben und auch überlebt haben und ansatzweise beurteilen können, vor was für Entscheidungen die Eltern tatsächlich stehen, eben weil wir in den Schuhen selber schon gesteckt haben und das nicht nur von außen beurteilen und sagen, na, wenn wir den Schuh an hätten, dann würden wir hier und dorthin gehen. Und das, ja, das finde ich deshalb einfach wichtig, dass man da immer mehr irgendwo auch die Eltern erreicht, die in so einer Situation sind, weil die unheimlich alleingelassen sind. Und ja, der Weg dieser Eltern ist oft davon abhängig, wie viel Glück sie haben, selber die für sie passende Anlaufstelle zu finden. Weil es eben gerade im Pränataldiagnostikbereich oftmals noch so ist, dass dieser alternative Weg des Weitertragens eben nicht als echte Alternative kommuniziert wird oder eben am Rande kurz angerissen, aber sie dann eben mit dem Weg allein gelassen werden und es gar nicht weiter kommuniziert wird. Wie kann denn sowas aussehen? Und da ja, arbeiten wir jetzt gerade auch aktiv an der Handreichung, gerade für solches Personal bei uns im Verein, um zu sagen, hey, was hat denn diesen Eltern gut getan? Oder was hätten Eltern gebraucht? Und auch, wie waren Wege und wie haben die Eltern das aber nachher dann auch aufgefasst und wie tragen sie das heute vielleicht auch noch mit sich und was war gut und schlecht? Ich denke, da ja, ist einfach unheimlich viel Arbeit noch zu tun und es wird noch sehr, sehr lange dauern, bis da richtig viel passiert. Aber das merke ich jetzt für das, was ich in den letzten Jahren an Begleitung gemacht habe, jedes einzelne Mal, wenn Eltern durch unsere Arbeit einen guten Weg für sich gefunden haben, mit dem sie nachher Frieden gefunden haben und indem sie ihr Kind, egal wie es dann war, kennenlernen und verabschieden konnten und es gut war, ist ja einer dieser Tropfen auf den Stein, die wieder gut waren und die wichtig waren und die das Ganze wieder, dem Ganzen einfach wieder ein kleines bisschen Rückenwind verschaffen.
Danke.
Es steht außer Frage, dass auch die Begleitenden hier vor großen Herausforderungen stehen, diese Familien ganz objektiv zu begleiten, sie nicht zu bewerten, ihr Handeln und ihre Entscheidungen nicht zu bewerten, sich selbst mit einbringen, ohne ihnen ihre eigene Geschichte überzustülpen. Und ich bin überzeugt davon, dass nicht nur diese Familien in dieser Situation nicht alleine sein sollten, sondern vor allem auch die Fachkräfte in dieser Situation nicht alleine sein sollen. Wir reichen euch unsere Hand. Wenn ihr mögt, geht mit uns 3 Monate einen ganz intensiven Weg, den Weg, eure Begleitungen zu reflektieren, eure Haltung zu entwickeln, weiterzuentwickeln und euch mit uns und anderen Fachkräften auszutauschen. Mehr Infos dazu und auch alle Links zu dieser Episode findet ihr wie immer in den Shownotes. Ich freue mich auf euch und das nächste Lebensende. Mhm.